Bitte nehmen Sie Platz und wir begrüßen Frau Ute Paul, die mit ihrem Mann Frank zusammen 18 Jahre lang in Argentinien im Einsatz gewesen ist und die jetzt mittlerweile bei der Offensive junger Christen hier in Deutschland tätig ist. Das ist also ein weiter Weg raus in die Mission und wieder zurück nach Deutschland. Mittlerweile erwachsene Kinder, 3 Stück, die sozusagen mit im Gepäck dabei waren. Und wenn ich mir so den Lebenslauf von der Frau Paul angucke, aus einem akademisch geprägten Elternhaus, von dem sie selber sagt, entkirchlicht, also ohne unmittelbaren Bezug zu dem, was vielleicht so ein Ruf in die Mission dann auch ausmachen könnte, selbst mit einem Lehramtsstudium, wie kommt man an den Punkt, wo man sagt, jetzt geht's los für mich in die Mission nach Argentinien, dieses dem Herrn dienen, aber eben nicht in Deutschland, sondern im Ausland. Wie kommt man dahin, Frau Paul?
Ja, Gott ist ja schon ein Gott der Biografien. Ich komme tatsächlich aus einem sehr gebildeten Akademikerhaushalt, was mir sowohl Gabe als auch Wunde beigefügt hat. Die Gabe war, dass meine Eltern sehr aufgeschlossene Menschen sind, selber Fluchterfahrungen hatten, mein Vater, und dass, soweit ich zurückdenken kann, bei uns immer ausländische Gastdozenten von der Uni auch zu unseren Familienfesten eingeladen waren. Und das hat wirklich viel in mir bewegt. Das war so eine Art von Selbstverständlichkeit der Aufnahme. Und das, ich habe meine Eltern richtig bewundert dafür. Ich fand die toll. Die waren auch, sind auch toll, meine Eltern. Sind wirklich großartige Leute. Die Wunde, die es mir beigefügt hat, ist, dass ich den Eindruck hatte, ich muss, um im Leben zu bestehen, was besonders Wichtiges machen. Und diese beiden Dinge zusammen haben mich schon so als 12-Jährige, da hatte ich noch keine konkrete Vorstellung von Gott. Schon, da wollte ich Medizin studieren und ich wollte als Medizinerin nach Afrika gehen. Und ich weiß noch genau, meine damaligen Schulkameraden, die haben sich über mich lustig gemacht und haben gesagt, ja, du springst da mit denen ums Feuer. Und ich habe gesagt, ja, genau. Und dann wurde ich mit 15, hatte ich eine Begegnung mit Jesus in auch einer großen Konferenz. Hat mich jemand mitgenommen. Ich war auf der Suche. Ich habe Jesus verstanden und war Feuer und Flamme. Und dann hat sich eigentlich das, was ich schon hatte, wie nur noch so ein bisschen verwandelt oder wahrscheinlich sehr viel verwandelt. Und Jesus hat sowohl diese meine Herkunft als auch meine Wunde aufgenommen. Und dann stand ich in einer Jugendkonferenz, Peter Strauch, also zu meiner Jugend, lange her, war ganz neu das Lied, Hier bin ich, sende mich. Da standen dann so 3000 Jugendliche und damals hob man noch nicht die Arme, also in FEG-Kreisen. Aber ich weiß noch ganz genau, ich war dabei zu sagen, hier, Herr, ich, hier bin ich, sende mich. Da war ich 16. Und das hat Gott ernst genommen, weil dann mit 18 hatte ich einen Freund und der zaudert nicht lang. Der hatte klare Vorstellungen. Der sagte mir am ersten Abend, also jetzt, der Anweg war natürlich länger, aber am ersten Abend sagte er, also übrigens, ich gehe mal in die Mission. Wenn du mit willst, wird das was und wenn nicht, nicht. Ja, und dann haben wir halt auch zusammen überlegt, na gut, was passt denn jetzt dazu? Also was kann man denn für eine Ausbildung machen, die passt? Also das mit dem Lehramtsstudium, das war dann eher Nachklapp. Das wurde dann. Und dann ist er auch so, mit Großträumen ist auch nicht, sondern dann machen wir das jetzt mal, also konkret. Und das hieß dann halt FSJ im Ausland und das war auch super. Und dann viele andere Wege und dann irgendwie immer weiter den Weg, irgendwie immer weitergehen, immer einen Weg und zu merken, was denn der nächste Schritt? Und dann hat man schließlich 2 kleine Kinder und dann ging es nach Argentinien für ein Jahr eigentlich. Wurde aber dann ein bisschen länger. Wurden dann 18.
Sehr schön.
So war das so irgendwie, und mit meiner Wunde hat es auch viel zu tun und nur noch auch zur Ermutigung, Gott nimmt uns als Menschen mit, ganz und gar. Und er geht da, wo wir hingehen und wo wir meinen, wir machen was ganz Tolles, mit uns seinen ganz tollen Weg. Und viel hat es auch mit meiner Heilung zu tun.
Und auf die Ergebnisse und das, was aus dieser Zeit mitgebracht worden ist, freuen wir uns jetzt. Frau Paul, Ihre Zeit.
Muss ich kurz sortieren? Ihr seid also so weit weg. Mal gucken, ob ihr das seht, was ich euch mitgebracht habe. Ich habe nämlich, als wir dann in der Fremde gelandet sind, einen Zitronenbaum gepflanzt. War ja subtropisch. Pflanzt mal kein Apfelbäumchen. Würde zu diesem Jahr passen, sondern einen Zitronenbaum. Zitronen kennt ihr, ne? Sicher? Wie sind die? Ja, gelb ist ja klar, sieht man ja, ne? Sonst noch Ideen? Also sowas wie sauer wahrscheinlich. Hä? Schon mal probiert, ne? Saftig, sauer, gelb. Ah, man meint, man hört, sie sind gesund. Man hat erforscht, sie haben Vitamin C in Hülle und Fülle. Meine Zitronen, die ich euch mitgebracht habe, haben das auch alles. Aber wenn wir meinen, das wäre das Einzige, und ich weiß auch eigentlich schon alles, und wenn ihr die aus der Ferne anguckt, sind die auch eigentlich alle gleich, oder? Das probieren wir jetzt mal, ob die alle so gleich sind. Ich nehme mir mal irgendeine. Ihr seid Zeugen, ich habe die Augen verschlossen, ich nehme wirklich nur irgendeine. Ich habe sie nicht vorher markiert. Die. Und damit das ich nicht alleine mache, sondern ihr ein bisschen das auch mal probieren könnt. Achtung. Frank, komm mal bitte. Verteilt der jetzt mal hier so drei auch wahllos rausgepickte Zitronen so an die, so ein bisschen da unter die Leute, ja? So, das ist hier meine. Ich mache mir die jetzt mal vertraut. Meine gelbe, saure, gesunde, Vitamin C-haltige Zitrone. Weiß ich eigentlich alles schon. Also die hier. Alles klar. Da so rechts neben dem Knubbel ist die so ein bisschen aufgeschürft. Ich könnte sie ja mal fragen, wo sie das her hat. Gestürzt? Sich am Baum gerieben? Ich müsste sie fragen, um das rauszufinden. Und dann hat die da neben dem Knubbel wie noch so eine kleine Erhebung und da ist sie so ein bisschen grau. Aha, okay. Ich versuche mir das einzuprägen. Ich gucke ganz genau hin. Ich drehe sie, ich wende sie. Und dann lege ich sie wieder zurück in den Korb und ich hoffe, ihr seid soweit. Genau geguckt, prägt sie euch ein. Ja, riechen ist auch gut, genau. So alle Sinne einsetzen, genau gucken, tasten, Oberfläche. So, die Zitronen, habt ihr sie genau angeguckt? Mal zurück bitte hier wieder in den Korb. Ja, bleibt mal ruhig hier. Bleibt mal ruhig da, denn jetzt kommt's erst. Ha, hättet ihr mitgemacht. Ihr würdet merken, jeder von euch, der seine Zitrone genau gedreht, gewendet, angeschaut, auf ihre Besonderheiten angeschaut, würde sie wiederfinden. Ihr seid die Testpersonen. Kommt mal und guckt, ob ihr da aus dem Korb eure Zitrone wiederfindet. Und? Meine Zitrone werde ich schon allein deswegen wiederfinden, weil ich still und heimlich, während ich sie mir angeschaut habe, auch sie gefragt habe, wie sie heißt. Also mit Nachnamen ist ja klar, ne? Zitrone. Mrs. Zitrone. Und mit Vornamen, tja. Und es ist ganz eindeutig Eingriff Der Schorf, der Knubbel, sie ist ein bisschen grau, sie ist auch sehr eben. Und eure, habt ihr sie gefunden? Habt ihr irgendeine Vorstellung, wie sie heißen könnten, eure drei Zitronen? Also so mal spontane, kreative Einfälle, wie könnten sie denn heißen? Ich gebe es weiter. Die eine heißt Pippi, Pippi Zitrone. Okay, danke schön. Die andere? Schrumpel mit Nachname Zitrone. Und deine? Schrampel, okay. Sehr freundlich, wir danken, vielen Dank, dass ihr euch die Zitronen, jetzt habt ihr sie euch ja nur schon mal vertraut gemacht. Sie haben schon einen Namen. Ihr habt sie aus 15 anderen wiedererkannt. Ihr würdet sie wahrscheinlich sogar von 50 anderen wiedererkennen. Also müssen wir vielleicht noch ein bisschen Zeit vergehen lassen. Jetzt schlage ich vor, ihr nehmt sie mit nach Hause. Ja, könntet ihr doch jetzt mitnehmen. Ihr könnt auch noch den Namen dran schreiben, damit ihr es nicht vergesst. Und vielleicht könnten sie euch auch hinterher irgendwie nochmal an dieses Thema erinnern. Und die nächste Zitrone, die ihr zu Hause esst, guckt sie ganz genau vorher an und fragt sie, wie sie heißt. Also meine heißt Sophia, Zitrone. Ich danke euch fürs Mitmachen. Meine Zitronen, ihr seid gekommen zum Thema, meine Nachbarin ist eine Fremde. Wie aus Unbekannten Freunde und Geschwister werden können. Schön, dass ihr da seid. Meine Zitrone war mir vor 3 Minuten noch fremd. Ging ziemlich schnell mit dem Fremd und jetzt weiß ich schon, wie sie heißt und ich erkenne sie wieder. Und so schnell geht das mit den Fremden dann wohl nicht. Aber es ist echt ein gutes Bild, wie es denn dann nur gehen kann. Und wo auch die Tücken liegen und die Sackgassen und wo wir nicht mehr weiterkommen, weil wir denken, wir wissen schon alles. Und wir wissen, sie ist halt gelb und sauer. Und sonst interessiert mich auch eigentlich nichts, was sie sonst darüber hinaus vielleicht auch noch ist. Und jetzt ist das ja so, das Thema ist ganz bewusst weiblich gewählt. Meine Nachbarin ist eine Fremde, denn wisst ihr was? Ich war die Fremde. Ich war die fremde Nachbarin. Das kam, das habt ihr ja schon gehört, so. Wir zogen als Familie in ein fremdes Land. Und mit dem Fremdsein und dort in diesem fremden Land habe ich dann viele fremde Zitronen kennengelernt. Und die haben vor allem mich, die fremde deutsche Zitrone. Und von denen, die da so um mich rum waren, oder waren keine Europäer außer uns, die dachten auch alle schon, sie wissen, wie deutsche Zitronen so sind. Also die sind alle pünktlich. Und dann fanden die es aber irgendwie doch ganz schön schräg, wie wir so waren. Und wie ich so war. Zum Beispiel hatte ich eines Tages war halt so ein bisschen so im Öko-Bereich unterwegs und in Argentinien gibt's halt jetzt nur Weißbrot. Und deswegen habe ich schwere, ziemlich große Anstrengungen unternommen, um zu gucken, gibt's irgendwo Weizen, Vollkornmehl? Und dann bin ich nach Hause gegangen, hatte mein Bio-Kochbuch aus Deutschland importiert im Koffer und in meinem Bio-Buch stand dann, wie man Sauerteig selber ansetzt. Das ist ein Prozess von mehreren Tagen, klappt eigentlich ziemlich gut. Dann hatte ich da so meinen blubbernden Sauerteig in einem großen Glas und aus dem machte ich dann einen ebenso über Nacht dann blubbernden, wunderbaren Sauerteig und der wurde dann verbacken. Und ich, stolz wie Oskar, mit meinem tollen, im Ofen gebackenen Sauerteigbrot, so kastenförmig, ging über die Straße, um das meinen Nachbarn zu bringen. Doña Rosa von gegenüber schaute sich dieses längliche, braune Ding an, schaute zwischen dem Brot und mir mehrfach hin und her und ich sah, irgendwie kann sie das Ding nicht identifizieren. Also da fing es ja schon mit an, dass sie gar nicht merkte, dass das ein Brot ist, denn Brot sieht so nicht aus. Naja, und irgendwie war ich dann doch ein bisschen enttäuscht, und sagte, also das kann man aufschneiden in Scheiben Und dann kann man Butter und Marmelade draufstreichen. Und Donna Rosa bedankte sich, ich nehme mal an, artig. Und ich ging wieder nach Hause. Und ungefähr 5 Jahre später, als wir dann schon vertraute Zitronen waren, hat sie mir irgendwann gestanden, dass keines ihrer Kinder das Brot anrühren wollte und dass sie es dann, weil sie nicht wussten, was sie damit machen sollten, den Hühnern gegeben haben. Ich war halt eine ganz fremde Nachbarin in einem ganz fremden Umfeld. Und fremd sein, und damit fängt es auch schon an, ist ganz schön irritierend. Fremdsein hat wirklich ein großes Potenzial, uns erstmal zu denen, die nicht wissen und nicht können, zu machen. Dass wir ganz gar nicht mehr genau wissen, was ist von mir erwartet. Ich erzähle euch aber mal eine Geschichte, wie es gelingen kann. Das war nämlich so, Doña Rosa von gegenüber, also stellt euch vor, Stadtviertel am Rand einer Provinzhauptstadt, kleine Häuser, wir mittendrin, alles sehr einfache, arme Leute, Staubstraße, offene Wassergräben, wo das Abwasser floss und gegenüber Doña Rosa mit 7 Kindern. Und Doña Rosa hatte Hühner und sie merkte, ich hatte keine Ahnung und ich war neu und ich kam aber öfter mal rüber und das interessierte mich und eines Tages brachte sie mir eine Legehenne. Also ich wusste ja nicht mal, wie die Hühnersprache geht, denn sie sagte, guck genau hin, die wird jetzt bald brüten, die ist glucksig. Und dann habe ich sie erst mal gefragt, woran siehst du das? Und dann sagt sie, ja, sieht man doch. Also ich sah das nicht, aber hinterher habe ich das dann auch gemerkt, also auch wieder Zitrone, alle Hühner sehen irgendwie gleich aus und hinterher weißt du genau, das ist Frieda, das ist Emma, das ist Mathilde und die sind so und so und so. Okay, aber Frieda war mir noch unbekannt und Frieda macht aber immer so, plusterte das Gefieder. Und Doña Rosa brachte mir 10 Eier und sagte, leg die der unter. Glück unserer Kinder. Glück. Unsere Anna, Tierressort in Familie Paul, legte sofort eine Liste an. So Abreißkalender, 21 Tage, bis die Hühnchen ausschlupften. Die durften bei uns dann auch in der Küche unter dem Schrank sitzen, war ja sozusagen, war noch so aufregend alles. Dann schlüpften die Hühnchen, großartiges Geschehen, wer es noch nicht erlebt hat, empfehle ich euch. Und unsere Hühnerzucht nahm ihren Lauf. Wir lernten, wie das alles so ist, die scharren, die legen sich in den Staub. Nachts klettern sie auf die Hühnerleiter, bei uns gab es so einen Busch, da saßen die dann ganz in Ruhe. Bis eines Tages Doña Rosa wieder kam und sagte, eine Ente wäre auch noch was für euch. Also besorgten wir eine Ente. Dann kam sie wieder eines Tages und sagte, ach, das war, als die Ente schon auch Eier gelegt hatte. Wir hatten dann eine Ente, einen Enterich und dann auch Eier und so weiter. Und dann kam sie wieder und sagte, also musste jetzt noch einen Rat geben. Auch das gehört zum Fremdsein, dass man lauter Rat braucht. Die Enten, die sind unzuverlässig beim Brüten. Wart lieber, bis die Henne, Frieda, glucksig ist. Und dann legst du der die Enteneier unter. Und die passt dann gut auf die Entenküken auf, wenn die ausschlüpfen. Unsere Anna machte wieder einen Abreißkalender. 31 Tage dauert das bei Enten. Wieder in der Küche, großes Spektakel. Entchen schlüpfen alle aus. Wunderbar. Und dann? Die Henne wusste gar nicht, was da so geschah. Also das ist schon so, dass die auch nach einem Tag aus dem Nest aussteigen und da nicht wieder reingehen. Aber die Henne, die versuchte dann in unserem Garten rumzulaufen und die Enten zu rufen. Aber die kamen nicht. Die machte gluck, 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 gluck. Jedes Hühnerküken rennt sofort im Sternlauf auf den angekündigten Krümel. Entchen, die achteten überhaupt nicht darauf. Aber manchmal Und die Henne guckte sich um und wusste nicht, was geschah. Reiten die sich so seltsam in einem langen Zug immer ein Entchen hinter dem anderen, hinter der Henne auf? Was ist denn das? Und abends, wenn die arme Henne nach einem wirklich echt aufreibenden Tag ihre Entchenschar zusammensammeln wollte, dann fanden die, dass Nachtruhe völlig überflüssig ist. Denn Enten sind nachts unterwegs und Hühner schlafen nachts. Die Henne war völlig durch den Wind. Also das mit der Fremdheit, das war echt anstrengend. Total irritiert. Die wusste nicht mehr ein noch aus. Die wusste gar nicht mehr, was sie machen sollte. Ja, sie rief und die kamen nicht. Und dann, am zweiten Tag, fanden die Entchen, weil die Henne mit ihnen da vorbeispazierte, den kleinen Tümpel. Was taten sie? Na, natürlich, was Entchen so tun. Die gehen schwimmen. Das war nur ein kleiner Pool, also vielleicht so 2 Meter ungefähr. Die Entchen gingen alle schwimmen und die Henne raste völlig panisch immer im Kreis um den Entenpfuhl rum und rief laut und gluckste laut. Die Entchen waren total glücklich. Endlich Wasser, endlich Schnabel reinstecken, endlich da so ein bisschen im Schlamm da rumwurschteln und da die leckeren Sachen rausfischen. Das ist Fremdheit. Weder die einen noch die anderen wissen, was das soll, was die anderen da tun. Die verstehen ihre Sprache nicht mehr. Wenn sie rufen, kommt keiner. Wenn sie warnen, kommt, dann verstehen die es auch nicht. Und wenn man ausruhen will, ruhen die nicht aus. Die machen irgendwie alles falsch und alles anders. So war das mit uns am Anfang auch. Meine Nachbarin ist eine Fremde. Und wie denn dann kann es gehen? Diese Frage ist uns ja gestellt. Wie können denn aus Unbekannten oder aus Fremden, aus unterschiedlichen Welten Freunde und Geschwister werden? Also ich würde mal anfangen mit sich ein bisschen vertrauter werden. Denn das ist schon an sich echt eine Herausforderung. Erste Schlussfolgerung. Es geht nicht aus der Ferne. Also ihr von da ganz hinten, wenn ihr meint, dass ihr wisst, wie die Zitronen sind, so ganz von da hinten, diese, unsere Zitronen, also wie war das, Schrumpel, Schrampel, Pippi und Sophia. Von ganz da hinten werdet ihr es nicht rausfinden. Ihr müsstet schon mal näher kommen. Ihr müsstet sie auch von allen Seiten anschauen. Ihr müsstet ihre Besonderheiten erkennen. Das, was darüber hinausgeht, über das, was wir meinen, schon zu wissen. Und dann ist es so, wie die Rahel gesagt hat. Hingehen. Und das ist auch echt eine Herausforderung. Dann fühlt man sich nämlich auch ganz schön fremd. Hingehen heißt nämlich, auf ihr Lebensumfeld sich einlassen. Und da kommt dann wieder ganz schön Irritation. Und das läuft über die Sinne. Das geht nämlich dann zum Beispiel so. Ich sehe, was ich nicht verstehe. Zum Beispiel, ich bin in einer Familie und erlebe mit dort. Der Vater war lange auf Reisen und kommt nach Hause. Und ich bin zufällig zu Besuch. Und er begrüßt alle, nur nicht die eigene Frau. An der geht er vorbei und trägt seine Tasche ins Haus. Ich sehe etwas, was ich nicht verstehe. Was könnte das bedeuten? Könnte das vielleicht bedeuten, die haben eine echte Ehekrise? Deswegen war der so lange weg? Ach, natürlich. Wusste ich ja eigentlich schon immer, dass bei denen echt so eine komische Stimmung ist. Dass der irgendwie die nie wirklich an der Nähe anguckt, geschweige denn irgendwie mal so berührt. Tja, wenn ich jetzt das glaube, was ich denke, was in meiner Logik und aus meiner Welt so ist, dann komme ich in eine echte Sackgasse. Dann sehe ich das nämlich hinterher, wenn ich wieder hingehe. Und es ist auch so, dass ich Dinge, viele, viele Dinge höre, die ich nicht verstehe. Und das hat natürlich mit der fremden Sprache zu tun. Wir hatten dort, außer mit Spanisch, mit einer der indigenen Sprachen zu tun. Und seit ich das versucht habe, kann ich im irgendwie erahnen, was das hier bedeutet, wenn die vielen, die zu uns gekommen sind, wenn die ein Wort in Deutsch hören, das ist wirklich so, als ob es der Wind sofort wieder verweht. Hört euch doch mal dieses Wort an. Karak dranaranek. Alles klar? Nachsprechen? Karak dranaranek. Und es ist keine Tonsprache, wo ich jetzt noch irgendwie darauf achten muss, wie hoch ist denn der Anfang und wie hoch ist das Ende und wo in welche Richtung geht denn das Wort? Ein Wort lernen aus einer Sprache, wo nicht ein einziges Wort irgendeine einzige Annäherung an das hat, was ich bisher schon kenne. Wo nicht wie in Spanisch Information und Kommunikation, das weiß ich ja alles, was das heißt, ohne dass ich Spanisch kann. Da gibt es an, da kenne ich was, oder Casa, oder Puerto, oder Puerta, oder und so weiter und so weiter. Da hört mein Ohr noch was. In der Sprache hörte mein Ohr gar nichts mehr. Es verstand nichts, nur Bahnhof. So ist das. Das ist echt irritierend mit dieser Fremdheit. Verflixt. Oder ich rieche Dinge und die Nase ist ein Näheorgan. Die ist schneller, als ihr denken könnt und auch als ich denken kann. Die Nase, das ist das Organ, was die Situation belegt, auch noch lange, nachdem die Situation schon vorbei ist, an was wir uns ganz tief erinnern, wofür wir, das ist auch nicht gut oder schlecht, das ist einfach so. So sind wir sind Menschen. Und dort war das zum Beispiel so, dass die Menschen, die wir zu Hause besucht haben, da die sehr viel ums Feuer saßen, roch alles nach Rauch. Und aus der Nähe die Mischung aus 40 Grad Hitze und Rauch riecht nach Schweiß und Rauch in einer Mischung. Nicht nach Deo und Dusche. Viele von den weißen Argentiniern gehen deswegen nicht in die Viertel, wo es nach Schweiß und nach Rauch riecht, weil sie es nicht ertragen können. Fremdheit, es irritiert uns, es ist anders. Wir assoziieren es mit anderen Dingen und sie ertragen es nicht, weil sie es mit Schmutz, mit Armut, mit Ekel assoziieren. Das mutet Gott uns zu, dass diese Menschen und wir Dinge ganz unterschiedlich empfinden, sehen, hören, riechen, ja, und schmecken kommt da noch dazu. Mein Brot, keine Chance. Doña Rosa hat es nie angerührt. Und eines Tages kamen wir waren zum Deutschlandaufenthalt alle 3 Jahre, dann 3 Monate weg, kamen zurück, es war in Argentinien, hier Sommer, da Winter. In den ersten 5 Jahren waren wir Teil einer kleinen Basisgemeinde in einem Stadtviertel und die hatten uns sehr lieb gewonnen und die waren wirklich ganz toll zu uns und sie haben das für sie allertollste Festmahl vorbereitet. Locro heißt das in Argentinien. Locro wird gekocht in einem überdimensionalen Topf, muss auf dem Feuer sein und das muss auch stundenlang kochen und da kommt rein, außer so einem grober Maisgrundlage, vor allem sehr viel Innereien. Pansen, Nieren, Lunge, alles vom Rind natürlich, aber das kommt alles da rein. Sehnen, auch manchmal ganze Hühnerbeine auch und auch manchmal ganze Rinderklauen, da wird dann das Äußere ab. Und wenn man es lange kocht, dann wird es weich. Also nicht die Klaue an sich, sondern so die ganzen Sehnen außenrum, die werden dann so glubberig. Riesiges, wunderbares Festessen. Die haben sich so ins Zeug gelegt, uns für uns ein Locro vorzubereiten. Denn sie sagen, das ist das Winteressen, das muss man im Winter essen, das macht stark. Da wird man heiß, das macht stark. Puh, Locro war echt eine Herausforderung. Am Anfang. Das war halt so glubberig. Und so anders. Und es schmeckte eben auch nach Rauch. Mais ging ja noch, aber diese Mischung von dem allen, was da drin war. Und oh Wunder, 10 Jahre später hätte ich geschworen auf Locro. Ich esse total gern heute Locro. Ich habe mich tatsächlich daran gewöhnt. Oh Wunder. Naja, oh Wunder, es dauert halt so lang. Es dauert Jahre. Man sagt übrigens, dass der Geschmackssinn das ist, was bei Missionaren am längsten dauert, dass es sich gewöhnt. An die fremden Geschmäcker. Das dauert richtig lang. Fremdheit hat ganz viel Irritationspotenzial. Und es hat ganz viel Potenzial, dass wir uns komplett missverstehen. Beispiel von hier. Achtung, Sackgasse. Eine Familie betreut eine irakische Flüchtlingsfamilie, die gegenüber wohnen. Die Christen, die diese irakische Familie begleiten, sind sehr motiviert. Sie besuchen sie immer mal wieder. Sie laden sie ein. Sie bringen Essen vorbei von ihrem Essen. Und eines Tages kam es dann dazu, dass sie die Familie von gegenüber, und das, die besteht aus einem Vater, einer Mutter und einem 16-jährigen Sohn und einem 3-jährigen Sohn, dass die zum deutschen Kaffeetrinken einluden zu sich. Zum besagten Termin kamen der Vater und der 16-jährige Sohn. Als die deutsche Gastgeberin den 16-jährigen Sohn fragte, der nur sehr brüchig Deutsch konnte, wo ist denn die Mama? Sagte der, und ich sag euch wahrscheinlich, sagte der, Mama Küche. Aber was ich eine Woche später von der deutschen Frau hörte, ist, ich wusste ja schon immer, dass die ihre Frauen wegsperren. Denn als ich den Ali, den 16-Jährigen, gefragt habe, wo seine Mama ist, hat er gesagt, Frauen gehören in die Küche. Ich weiß, ich habe Ali reden hören. Das kann der nie und nimmer gesagt haben. Aber das hat sie gehört. Weil sie dachte, ich weiß ja schon, wie irakische Zitronen sind. Das heißt, Fremdheit hat nicht nur Irritationspotenzial, es hat auch sehr, sehr viel Potenzial zum Missverständnis. Was machen wir denn? Gibt es denn auch Hilfe von Gott? Und ehrlich gesagt, erstmal eine Enttäuschung. Wenn wir denken, wir Christen hätten es mit der Fremdheit leichter, dann müssen wir erstmal feststellen, nicht wirklich. Wir sind nämlich ganz genau Menschen, die riechen, schmecken, hören, fühlen wie alle anderen. Und wir sind auch ganz genau wie alle anderen begrenzte Menschen, die in einem bestimmten Kontext aufgewachsen sind und für die ganz bestimmte Dinge, von denen die allermeisten ihnen gar nicht bewusst sind, für normal halten. Und erst wenn wir den anderen Menschen, die ganz andere Dinge für ganz normal halten, begegnen, merken wir es überhaupt, was wir normal finden. Also zum Beispiel, wie man sich die Hand gibt. Also wie sich das dann anfühlt, der Händedruck. Kennt ihr das? Dass wir ganz genau wissen, wie man das macht? Und wenn das so lasch ist, fühlt sich das ganz komisch an. Und wenn es zu hart ist, fühlt sich es auch komisch an. Und wann weiß ich denn eigentlich ganz genau, wann ich jemanden umarme? Wie alt ist der denn? Und wen umarme ich vielleicht eher nicht? Aber irgendwie gibt natürlich auch große Bandbreite unter uns. Fängt's ja da schon an. Ich begegne jemand und es ist schon gleich komisch. Ermutigung an euch. Ich habe viele kostbare Zitronen kennengelernt, weil ich mich nicht habe abschrecken lassen. Wenn ich nicht weitergegangen wäre und in dem Stadtviertel ganz viele Leute besucht und eigentlich gar nicht so wirklich ganz viele, sondern vor allem die, die ich besucht habe, immer und immer wieder, dann hätte ich zum Beispiel keine Ophelia kennengelernt. Ophelia lebte in einem Häuschen, ungefähr 20 Quadratmeter groß, rote Backsteinwände, Lehmboden, ungefähr 500 Meter entfernt von uns damals. Und in diesem Häuschen lebte sie mit ihrem Mann und mit ihren 3 Kindern. Wenn ich Ophelia nicht näher kennengelernt hätte, dann hätte ich nicht jemanden kennengelernt, die es für selbstverständlich hält, dass sie, als ihre Schwester in Not kam, auch noch die 2 kleinen Kinder von ihrer Schwester in ihre 20 Quadratmeter aufgenommen hat. Die blieben da über ein Jahr. Und dann hat sich die Krise bessert, dann kamen die Kinder wieder zurück zu ihrer Mama. Ich hätte das nicht gemerkt, dass man so gastfreundlich sein kann. Auf so einen Gedanken wäre ich überhaupt nicht gekommen. Dass da, wo 2 Kinder im Bett schlafen, auch 3 Kinder im Bett schlafen können. Macht man bei uns nicht. Ich hätte auch nicht kennengelernt, dass jemand wie Horacio, der 7 Jahre als politischer Gefangener während der argentinischen Militärdiktatur inhaftiert war, es mit Mühe und Not überlebt hat, so das Leben feiern kann. So feiern kann. Wir haben es nicht leichter, denn wir sind Menschen, aber wir haben ganz großen Schatz. Und davon noch jetzt. Schon ganz am Anfang, als sich das Volk Israel gebildet hat, machten sie ihr Urvater Abraham eine überraschende Entdeckung. Er saß mittags heiß vor seinem Zelt, kamen 3 fremde Männer. Die Bibel erzählt, er sprang sofort auf. Klar, Gastfreundschaft, orientalisches Land. Hinterher, ihr wisst, wie es weitergeht, stellt sich raus, diese 3 Männer, es wird mal gesagt, das sind Männer, vielleicht Engel, garantiert Fremde. Das wusste der Abraham. Die bringen die wesentliche Botschaft. Dann geht die Geschichte weiter. Ägypten. Sie werden nach 400 Jahren vom Gott, der unterwegs ist zu den Menschen, der nicht aufhört zu suchen, der immer unterwegs ist zu seinen Menschen, rausgeholt und bekommen ein eigenes Land. Nach eigenen, neuen Wegen. Und dieses soll sich richtig unterscheiden von dem, was außenrum ist. Und dazu gehört, ich lese euch, Unterdrückt nicht die Fremden, die bei euch im Land leben, sondern behandelt sie genau wie euresgleichen. Jeder von euch soll seinen fremden Mitbürger lieben wie sich selbst. Denkt daran, dass ihr in Ägypten Fremde gewesen seid. Aha, also nicht heimzahlen? Nein. Liebt sie wie euch selbst. Gott wollte, dass in seinem Volk Israel erkannt wird, wie er sich das Zusammenleben dieser unterschiedlichen Menschen, die sich einander so fremd sein können, wie er sich das vorstellt, und zwar zu ihrem Wohl, zum Wohl aller und anders als in den umliegenden Völkern. Denkt daran, dass es euch qualvoll ergangen ist. Ihr wart Fremde, ihr wurdet befreit. Und warum? Ich bin euer Gott. Lieben heißt auch nicht erziehen. Lieben, nicht erziehen. Und Jesus, es geht weiter, der treibt das auf die Spitze, der sagt noch, liebt eure Feinde. Letztes Jahr kam eine der Marienschwestern zu uns in die OJC-Gemeinschaft. Ein Satz, sie hat viel gesagt, aber ein Satz ist mir echt hängen geblieben. Die hat gesagt, es ging um die Begegnung mit Muslimen. Und sie sagte, wenn irgendetwas die Muslime überzeugen wird von Jesus, dann ist es die Feindesliebe. Feindesliebe. Nicht heimzahlen. Zu diesem Gott gehören wir. Und eine Ressource ist auch, und das gilt auch für euch und für mich, für Gott selbst ist niemand fremd. Die Tobas, mit denen wir zu tun hatten, die waren vor allem dafür entzückt und die konnten 3 Stunden Freudentänzchen machen, 3 Stunden Freudentänzchen, weil sie gesagt haben, das ist kein fremder Gott, der spricht unsere Sprache. Der weiß, wie wir sind. Und dieser Gott, der weiß, wie die sind und wie ich bin, das ist der Go-Between-God. Der Gott, der sich in Bewegung setzt und der zwischen uns Menschen ist, der die Brücke schlägt von diesem Mensch zu mir und von mir zu diesem Mensch. Der Heilige Geist an Pfingsten, was tut er? Er macht's verständlich. Was haben die gehört? Die haben nicht alle auf einmal die gleiche Sprache geredet. Die haben in ihrer Muttersprache verstanden, was die Jünger gesagt haben. Das ist unser Go-Between-God, der die Brücke schlägt von den Fremden zu uns und von uns zu den Fremden, damit sie einander vertraut werden, damit Gott sein Reich baut mit all diesen verschiedenen Menschen. Denn er ist der einzige Eine. Und uns ist zugemutet, dass wir die vielen sind, die vielen unterschiedlichen. Und es geht keinen anderen Weg als Begegnung. Begegnung. Und nochmal Begegnung. Und mutig hingehen und sich auf die Irritation einlassen. Nicht das Erste, was ich denke, gleich glauben, sondern vermuten. Und das, was es noch braucht, ist viel Zeit. Viel Zeit. Und es braucht viel Bescheidenheit. So wie die Rahel gesagt haben. Dabei sein. Nicht was Besonderes erwarten. Es uns der Fremdheit aussetzen. Und allmählich einander vertraut werden. Ein Mann von gegenüber, dort in der Straße, den fing ich an zu besuchen, der saß im Rollstuhl, als seine Frau starb, die ihn nicht mehr versorgen konnte. Ich ging eine Woche hin, ich trank mit ihm Mate, wir plauderten. Ich sah, er hatte ein Medaillon von der Heiligen Maria um den Hals und die Bibel lag aufgeschlagen dort. Aber er hat fast ein Jahr lang mit mir jedes Thema rund um Religion vermieden. Denn in Argentinien reden eigentlich viele Katholiken nicht mit den Evangelikos. Und ich war die erste Evangelika, die ihn zu Hause besucht hat. Aber es hat ein Jahr gedauert, bis er mich irgendwann gefragt hat, liest du in der Bibel? Ja, habe ich gesagt. Nach 7 Jahren starb er. Und bevor er starb, sagte er, du bist meine evangelische Freundin. Ich wünsche euch, lasst euch ausrüsten von diesem Gott, der Heilige Geist, der Fremdenführer ist. Ausrüsten mit Mut. Ausrüsten mit Durchhaltevermögen, wenn es euch irritiert. Ausrüsten, damit nachzufragen und nicht den ersten Vermutungen zu glauben. Und lasst euch ausrüsten mit Zeit und mit Geduld und mit viel Bescheidenheit, denn seine Liebe soll durch uns deutlich werden. Und wenn ihr denkt, das ist zu schwer, tut euch zusammen. Er braucht uns. Er braucht jeden Jugendkreis. Jesus braucht jeden Hauskreis. Er braucht jede Gemeinde. Er braucht jede Familie. Die jede Familie hat einen Esstisch. Das sind die Orte, wo diese seine Liebe einladen, hingehen, deutlich wird. Ihr seid gleich ganz herzlich eingeladen, das, wovon ich erzählt habe, hier vorne nochmal nachzugucken. Nehmt euch mit aus unserer OJC-Gemeinschaft, wo wir das üben. Wie ist das, einander vertraut zu werden? Hier sind verschiedene Veröffentlichungen, dürft ihr euch alle kostenlos mitnehmen. Und wer sich interessiert für die Geschichten von den Enten und von den vertraut gewordenen Zitronen, der kann es nachlesen in Die Rückkehr der Zikade. Lasst euch anstecken zum Losgehen. Der Heilige Geist, der Fremdenführer, segne und stärke euch mit Mut und Geduld und Liebe. Amen.